Guten Morgen miteinander. Von meiner Seite her muss ich sagen, ich freue mich, dass ihr euch freut, dass ich da bin. Das ist immer gut, wenn sich zwei freuen. Das ist so. Auch die Gemeinde in Seutzer freut sich immer wieder, wenn der Harry kommt. Vielleicht habt ihr manchmal genug von ihm. Aber wir nicht. Also die Seutzacher, die freuen sich. Und darum ist es so ein Tausch gut. Die Seutzacher haben manchmal von mir genug. Und so gibt es ein bisschen Ausgleich. Ja, habe mich gefreut. Gar nicht gewusst, dass sie schon so alt sind. 40 Jahre. Ihr kommt mir gar nicht so alt vor. Ihr seid eine Gemeinde, die frisch wirkt. Und ich denke, das hat sicher damit zu tun, dass ihr nicht gleich geblieben seid, sondern euch, dass ihr unterwegs seid, dass ihr mit den Veränderungen geht. Ich denke, das macht jung, das bleibt jung, wenn man unterwegs kann sein, unterwegs kann bleiben, wenn man in Bewegung sind. Und das wünsche ich euch auch in dieser schwierigen Frage, dass jetzt irgendwo die Tür zu ist. Ich denke, da ist das Vertrauen auf dem Prüfstand, dass Gott etwas anderes hat und vielleicht etwas Besseres hat. Und er uns das zumutet, dass man irgendwo wieder am Anfang steht, wieder auf Feld 1 oder wo auch immer. Aber Gott bringt uns weiter, auch durch solche Erfahrungen. Also ich bin gespannt, wie eure Geschichte weitergeht. Auch wenn ihr jetzt im Moment wieder eine Schlaufe zieht und ja, wieder dort steht, wo ihr schon mal seid. Gut, also wir starten mit dem Thema und ich möchte da ein paar Gedanken dazu einleitend sagen. Ich möchte ein bisschen anknüpfen an die täglichen Nachrichten, die uns immer wieder aus aller Welt erreichen. Ich weiss nicht, wie es euch geht, wie ihr damit umgeht. Zum Beispiel der Krieg in Syrien. Ende August hat du noch gemeldet, dass der Krieg bereits mehr als 190'000 Todesopfer gefordert hat. Ganze Städte fallen in Schutt und Asche. 15 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Die Hälfte davon Kinder. Das ist wahnsinnig. Wenn ich an die eigenen Kinder muss denken, was die durchmachen. Im benachbarten Staat im Nordirak hinterlässt die islamische IS-Terrormiliz eine grosse Blutspur. Das wissen wir. Bereits mehr als 1 Million Flüchtlinge kämpfen dort unter extremsten Bedingungen ums nackte Überleben. Die Eskalation im Gazastreifen vom letzten Sommer hat die Not der Zivilbevölkerung um ein Vervielfacht. 10'000 verzweifelte Menschen suchen Zuflucht in Gaza Stadt, wo sämtliche Hilfsorganisationen komplett kollabiert sind. Die sind überfordert. Im Ukraine-Konflikt befürchtet die UNO einen ausgewachsenen Krieg, den man nicht mehr in den Griff bekommen kann. Der Konflikt hat bis jetzt mehr als 1 Million Menschen in die Flucht getrieben. Das UNO-Flüchtlingskommissariat UNHCR rechnet mit einer humanitären Katastrophe, falls der Krieg nicht bald beendet werden kann. Weltweit kämpfen Hunderttausende Kinder als Soldaten in mindestens 20 Kriegen und blutigen Konflikten. Wollt ihr euch das mal vorstellen? Das ist der blanke Horror. Weltweit sind zurzeit mehr als 50 Millionen Menschen auf der Flucht. Fast 1 Milliarde Menschen auf dieser Welt haben Hunger, haben nicht genug zu essen. Hunger ist das grösste Gesundheitsrisiko weltweit. Es sterben mehr Menschen jährlich an Hunger als an AIDS, Malaria und Tuberkulose und auch noch Ebola zusammengenommen. Das ist eine Katastrophe. Was machen die Nachrichten mit uns, wenn wir das hören? Ich gehe davon aus, dass ihr gleich funktioniert, ähnlich wie ich. Das prallt einem irgendwann ab. Wir hören das jeden Tag. Treiben uns die Nachrichten um? Berühren sie unsere Herzen und treiben uns die Nachrichten vielleicht auch ins Gebet? Und vielleicht auch die Frage, und da komme ich ein bisschen auf das Thema zurück, lasst uns solche Nachrichten auch wieder dankbar werden. Dass es eigentlich nicht selbstverständlich ist, dass es uns so gut geht. Dass wir eigentlich wie auf einer Insel leben, weltweit, wenn man das anschaut. Wo es uns einfach gut geht. Es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass es uns gut gehen kann. Wir sind da in der Schweiz und in den meisten europäischen Staaten gesellschaftlich total privilegiert. Dass wir in einem Rechtsstaat leben, dass wir in einem Wohlfahrtsstaat leben, ist ein enormes Privileg, das viele Staaten schlicht einfach nicht haben und nicht kennen. Wir sind privilegiert mit unserem höheren Bildungssystem. Wir sind privilegiert mit unserem Gesundheitssystem. Wir sind privilegiert, dass wir Glaubens- und Gewissensfreiheit haben. Und wir müssen nicht Angst haben, dass uns der Kopf abgeschlagen wird, wenn wir einen anderen Glauben haben oder wenn wir an Jesus glauben. Übrigens ist ja nicht selbstverständlich, dass bei uns die Frauen den Männern gegenüber gleichgestellt sind und gleichwertig. Das ist nicht selbstverständlich. In vielen Kulturen von dieser Welt gelten die Frauen noch heute als minderwertig und haben wenig bis überhaupt kein Recht. In vielen Kulturen. Ist nicht so selbstverständlich, dass da bei uns die Frau gleichberechtigt ist. Warum erwähne ich das? Weil uns oft nicht bewusst ist, wie privilegiert wir sind. Und wenn wir das uns nicht mehr bewusst sind, dann nehmen wir alles für selbstverständlich hin. Und wir verlieren ein Stück weit auch unsere Dankbarkeit. Und ich muss sagen, undankbare Menschen, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, mit denen lässt es sich schwer zusammenleben. Undankbare Menschen, die nicht sehen, wie gut dass es ihnen eigentlich geht, die sehen irgendwann nur Probleme. Und die klagen dann eben auf einem sehr hohen Niveau. Sie sehen überall irgendwo das Haar in der Suppe und sie machen ständig Probleme, weil sie keine haben, machen sie halt. Und merken nicht, weil sie selber zum grössten Problem werden. Ich behaupte, wer weiß und sich bewusst ist, dass vieles, was er hat, nicht selbstverständlich ist. Wer weiß und sich bewusst ist, dass er privilegiert ist, der lebt anders. Der lebt besser. Der lebt bewusster. Der lebt dankbarer. Und ich behaupte auch, der lebt verantwortungsvoller. Ihr Lieben, die Bibel redet auch von Privilegien. Das habe ich in der Einleitung gehört. Privilegien, ich sage, die sind noch kostbarer als die gesellschaftlichen Privilegien, die ich vorher einige erwähnt habe. Ich meine, die Bibelleser sollten die Privilegien unbedingt kennen. Das wird ihr Leben auf den Kopf stellen. Heute Morgen, wenn wir mal den Fokus mal auf ein paar so Privilegien richten, wir schauen miteinander einen Psalm an. Ich beschränke mich allerdings nur auf ein paar Verse. Psalm, den David geschrieben hat. David, der war einmal König über das Grossreich Israel. Ein grosser Herrscher war dort mal. Er hat viele Psalmen geschrieben. Ich lese da mal die ersten drei Verse und dann den 20. Vers noch dazu. Psalm 18, dem Chorleiter. Von dem Knecht des Herrn, von David, der die Worte dieses Liedes zum Herrn redete, an dem Tag, als der Herr ihn gerettet hatte aus der Hand aller seiner Feinde und aus der Hand Sauls. Und er sprach, ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Erretter, mein Gott ist mein Hort, bei dem ich mich berge, mein Schild und das Horn meines Heils, meine hohe Feste. Und er führte mich heraus ins Weite. Er befreite mich, weil er Gefallen an mir hatte. Der ganze Psalm 18 ist ein Bekenntnis von einem Menschen, der höchst privilegiert war. Und damit wir das nicht falsch verstehen, höchst privilegiert sein heisst nicht, kein Problem und keine Schwierigkeiten oder nicht im Leben zu haben. Das macht die Einleitung von dem Psalm 18 deutlich, wo wir etwas über die Notsituation erfahren vom David, aus der er in Gott rausgeredet hat. Also David bekennt, hey, mir ist es schlecht gegangen, ich bin in der Not gewesen, und habe Gott erlebt, in dieser Tiefe hinein, als Befreier. Notsituation hat David in seinem Leben zuhauf gekannt und trotzdem hat er sich privilegiert gewusst. Darum ist sein Leben trotz allen Tiefschlägen letztlich doch ein Leben gewesen, das mit Erfolg gekrönt war. Höchst privilegiert, ich möchte auch noch mal fragen, lebst du dein Leben aus dem Bewusstsein heraus? Was heisst privilegiert sein? Das erfahren wir aus dem Bekenntnis von David. In Vers 2 sehen wir, höchst privilegiert sein heisst, Gott als Stärke im Leben zu haben. Hey, wer Gott als Stärke in seinem eigenen Leben hat, das ist zu beneiden. Der ist privilegiert. Das ist nicht selbstverständlich. Ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Ich möchte mal fragen, hey, was ist in deinem Leben deine Stärke? Vielleicht ist es deine Stärke, dass du, weiss es nicht, intelligent bist. Oder fleissig. Oder zielstrebig. Vielleicht ist es deine Stärke, dass du gut reden kannst. Oder dass du handwerklich einfach top bist. Ich mag mich erinnern, ich bin mal mit einem Theologen studiert, sehr ein erfolgreicher Theologe, hat doktoriert, kann etwas ausweisen, sehr ein gescheiter Theologe, ich bin mal mit dem zu Mittag gegessen. Und wir haben Spaghetti gegessen. Und der hochgestudierte Kopf, der war nicht fähig, die Spaghetti zu essen, der musste das verschneiden, vermüseln. Zwei linke Hände. Der kann keinen Nagel einschlagen in die Wand. Das ist nicht seine Stärke. Das Praktische. Aber im Kopf ist er stark. Jeder hat in seinem Leben Stärken. Jeden an unterschiedlichen Ort. Vielleicht ist dein Optimismus deine Stärke. Oder vielleicht ist es deine Stärke, dass du nicht nachtragend bist. Und deinem Nächsten schnell kannst du vergeben. Das ist eine enorme Stärke, wenn das jemand hat. Vielleicht ist es deine Stärke, deinen starken Durchhaltewillen und dass du nicht zu denen gehörst, die schnell einfach aufgehen. Was ist deine Stärke? Im David seine Stärke, die überrascht. Warum? Er leitet sie nicht von einer Sache oder von einer Eigenschaft oder von einer Tat ab, die er selber gut kann. Im David seine Stärke liegt außerhalb von ihm. Und zwar in einer Person. Seine Stärke gründet in einer Person. Und ich muss euch sagen, wenn die Stärke von einem Menschen in einer anderen Person liegt, dann zeugt das von einer total intensiven Beziehung. Ich weiß nicht, ob jemand unter euch die Antwort hätte können geben auf die Frage, was ist deine Stärke? Die Antwort, ja. Mein Ehepartner, meine Frau, meine Stärke. Oder mein Ehemann, meine Stärke. Wenn zwei einander so zur Stärke sind, zeugt das von einer wunderschönen, innigen Beziehung. Wenn der David jetzt da bekennt, dass Gott seine Stärke ist, dann zeugt das genau davon, hey, der Mann hat eine total intensive, innige Beziehung zu Gott gehabt. Das ist nur dann möglich, wenn du die Beziehung zu Gott hast, so ein Bekenntnis, Gott, du bist meine Stärke. Ein riesiges, ein kostbares Privileg. Aber in welcher Weise, in welcher Art hat denn David sich von dieser Stärke von Gott privilegiert gewusst? Worin zeigt sich die Stärke? In Vers 3 malte David verschiedene Bilder von dem Gott. Und erklärt anhand von diesen Bildern, worin Gott in ihm die Stärke ist. Also wir schauen jetzt, gehen durch eine Bilderausstellung von dem, was der David von seinem starken Gott bekennt und gezeichnet hat. Gott ist für den David das erste Bild, der Fels, der Herr, mein Fels. Dem Bild beschreibt David, Gott ist in meinem Leben ein Fels, ein fester Halt, unerschütterlich, beständig. Schau im Leben, wo sich immer wieder alles verändert. Morgen gilt nicht mehr, was heute noch gültig ist. Es ist alles im Fluss. Es ist alles nicht mehr verlässlich. Es schwankt alles um uns herum. Und sind wir ehrlich, auch in unserem Leben schwankt doch alles. Wir können heute etwas jemandem versprechen und morgen ist das kein Thema mehr. David hat in seinem Gott einen festen, einen unerschütterlichen Grund, eine feste Konstante, die ihm Standhaftigkeit gibt in allen Lebensstürmen, durch alles, was da durchgeht. Gott ist ihm gegenüber nicht schwankend, nicht doppelzüngig, nicht wortbrüchig, sondern fest, zuverlässig, treu. Als ich hierher gelaufen bin heute Morgen, ist mir das bewusst geworden. Mein Gott ist mir treu. Selbst wenn ich untreu werde. Und wenn ich mein Leben anschaue, ich bin so oft untreu geworden. Gott müsste schon lange mit mir aufhören. Aber weil er treu ist, hört er nicht auf mit mir. Das ist ein riesiges Geschenk, dass ich heute mit Gott unterwegs bin. Das ist meine Stärke, weil Gott treu ist. Er verändert sich nicht. Was er mir zugesagt hat, das gilt. Ich kann es nicht umstoßen, selbst durch meine Untreue. Der Herr, mein Fels, der Fels steht da. Und wenn es Nebel hat und ich den Fels nicht sehe, dann steht der Fels immer noch da. Und er bewegt sich auch nicht. Hey, auf den ist Verlass. An dem kannst du dich festheben. Das Zweite, der Herr, meine Burg. Letzte Sicherheiten und Gewissheiten, die fehlen uns in unserem Leben. Und das ist auch der Grund, wieso wir alles tun, um uns abzusichern, um unser Leben irgendwo in den Griff überzukommen. Das sind Christen nicht anders als Nicht-Christen. Wir alle suchen irgendwo noch mit Sicherheit. Wir alle suchen nach Halt, nach Kontrolle. Wir suchen alle nach einem Ort, wo wir uns sicher fühlen können. Und der David bekennt, ich habe den Ort gefunden. Gott ist ihm eine absolute Sicherheit. Wie eine befestigte, sichere Burg. Und Gott ist ihm ein königliches Zuhause, wo ihm nichts mangelt. Der Herr ist meine Burg. Hey, das ist kein Gurkenhaus. Das ist eine Burg. Mit allem, was drin ist, mit allem, was du brauchst, ein königliches Heim, ist mir Gott. Hast du das schon entdeckt? Was für ein Privileg, dem Gott zu gehören. Drittens, das dritte Bild, der Herr, mein Erretter. Was der Wert von einem Erretter ist, weiss nur der, der schon mal die Erfahrung gemacht hat, wo er den sicheren Tod vor Augen gehabt hat. Und wie er hat können erleben, wie völlig unverhofft jemand nach seinem Leben gegriffen hat, nachdem er vielleicht schon aufgegeben hat. Jemand, der ihn zurückgeholt hat ins Leben. Der David hat in seinem Gott einen solchen Retter, der ihn schon mehrmals in hoffnungslosen Situationen rausgerissen hat, rausgerettet hat. Und weil ihm Gott ein Retter ist, weiß er, dass Gottes Hilfe und Gottes Rettung auch in Zukunft nie zu spät kommen wird. Ich habe einen Sohn, er hat Automobil, also nein, Automechatroniker hat er gelernt. Das war früher der Automech, das ist heute noch ein bisschen mehr elektronisch auch. Und er arbeitet schon 2 Jahre jetzt auf dem Beruf und er muss regelmäßig muss er auch so den Bahnendienst machen. Er schafft da in Winterthur bei der Firma BMW, während im Genuss ist von einem BMW. Der muss eigentlich nie ein Problem haben, wenn einmal sein Klapf nicht mehr läuft. Dann hat er eine Nummer und dann läutet er an, dann kommt die BMW und hilft ihm da aus der Bahn raus. Unentgeltlich. Natürlich musst du zuerst den BMW haben und dann musst du dort ein bisschen mehr Geld geben. Aber nachher ist, wird alles dafür gesorgt. Ist klar. Und er erzählt etwa die, wie er so hilflose Leute antrifft und dann muss ausrücken, zu jeder Tages- und Nachtzeit, dann geht er und hilft. Und ich habe dann mal gedacht, für mich, ich habe es eigentlich schon gäbig, wenn der mit mir fährt, dann habe ich immer den Servicechef neben mir. Ich muss nie Sorgen machen. Ich habe den Retter bei mir. Wenn mein Auto abliegt, dann kannst du sogar mit einem krisenhaften Auto umeinander fahren, wenn du mich neben dir hast. Mein Retter. Mein Herr. Ein Privileg, dem Gott zu gehören, der bei dir ist, der es im Griff hat, der einspringt und dich nicht hängen lässt, dich nicht vertrinken lässt. Fünftens, mein Gott, oder ist das vierte Bild? Das vierte Bild, mein Gott, mein Hort. Mit dem Bild beschreibt David einen Ort, wo er zur Ruhe kommen kann. Ein Ort, wo er wieder durchschnaufen kann, wo er wieder in die Geborgenheit hineinkommt. Manchmal kann er uns das Leben wirklich ängstigen. Manchmal wissen wir selber nicht recht, wieso dass wir so umeinander getrieben sind. Gott ist der Ort, wo wir immer wieder eine Zuversicht und Vertrauen finden können. Ein Ort, wo meine innere Unruhe sich wieder verwandeln kann und in eine Sicherheit oder in eine Geborgenheit kann sich niederschlagen kann. Gott ist ihm immer wieder der, der ihn stärkt, der ihn aufrichtet, der ihn tröstet. Der Ort, wo wir brauchen, um in dem Leben können, standzuhalten. Ein Ort, wo mein Herzschlag wieder ruhig werden darf. Ein Ort, wo mir die Sorgen ganz klein erscheinen. Ein Ort, wo mir die Sorgen eigentlich nicht mehr wehtun. Das fünfte Bild. Mein Gott, mein Schild. Schaut das Bild von dem Gott, der uns ein Schild will sein, zeigt auch, dass das Leben nicht einfach ein Ponyhof ist. Das Leben ist komplex. Das Leben, dass uns das gelingt, ist auch nicht selbstverständlich. Unser Leben ist sehr verletzlich. Nicht nur körperlich, auch seelisch. Psychisch tragen wir unsere Wunden umeinander. Und das hat auch damit zu tun, dass man vom Bösen, das in dieser Welt herrscht, auch immer wieder attackiert und beschossen werden. Wo uns auch nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich, seelisch, mental kaputt macht. In dem Fight, ohne Gott, sind wir machtlos. Wie viele Menschen hinken seelisch verwundet durchs Leben? Das sieht man äußerlich gar nicht. Ich stelle das immer wieder fest, Leute, die in die Seelsorge kommen, Leute, die kommen und sagen, hey, hast du mal Zeit für ein Gespräch? Menschen, die äußerlich aussehen, wie sie alles im Griff hätten. Und jedes Mal in diesen Gesprächen staune ich wieder, wenn sie ein paar Sachen auf den Tisch legen und ich muss sagen, hey, da ist im Hintergrund alles im Argen, dass man so noch leben kann. Viele Menschen suchen dabei Schutz bei Wahrsager und Esoteriker. Und auf dem Hintergrund malt David das Bild vom Schild. Mein Gott. Mein Schild. Gott selber stellt sich schützend vor mich an und wehrt alle Pfeil vom Bösen, alle Pfeil von diesen destruktiven Kräfte, die mein Leben durcheinander machen und kaputt machen, er wehrt die Pfeile ab, so dass sie mich letztlich nicht verwunden können. Was für ein Privileg. Wenn Gott tatsächlich uns so ein Schild ist und dafür sorgt, dass das, was uns kaputt macht, nicht erreicht. Sechste Bild. Mein Gott, das Horn meines Heils. Das Horn von einem Stier oder von einem Schafbock war damals Symbol für Stärke und für Macht. Und David seine Hoffnung auf Leben, auf Fülle, auf Frieden, auf Gerechtigkeit gründet nicht in seinen eigenen Kräften, in seinem eigenen Vermögen, in seiner eigenen Stärke, sondern allein in der Macht von Gott. Gott ist ihm das Horn von seinem Heil. Und noch das letzte Bild, das siebte Bild. Mein Gott, meine hohe Feste. Wie das Bild zeigt, mit dem Begriff ist ein Ort gemeint, wo erhöht ist. Ein Ort, wo man Überblick überkommt, über eine Gegend. Und wir wissen, dort, wo wir Überblick haben, dort können wir uns wieder orientieren. Ich habe das oft schon erlebt in meinem eigenen Leben, einmal neu mit auf einen Turm raufgehen oder auf einen Berg raufgehen und wieder runterschauen. Nur schon diese Perspektive tut wohl. Manchmal bist du in den Niederungen der Probleme und du siehst nur noch das nächste Problem an. Mal auf den Berg auf, einfach mal erhöht, mal runterschauen. Hey, das ist alles so klein. Gott sieht drüber. Ort von der Höhe, wo ich Überblick überkomme, wo ich mich wieder neu orientieren kann. Dort mal einen wichtigen Ort auch in der kriegerischen Auseinandersetzung. Der, der oben war, hat auch in der kriegerischen Auseinandersetzung hat er den Vorteil gehabt. Kontrollen über das Geschehen. David, seine Stärke, mein Gott, meine Höhe, Feste. Gott ist ihm der, der ihn immer wieder auftut. Immer wieder der, der ihm zeigt, hey, ich habe es im Griff. Ich habe den Überblick. Ich habe Kontrolle. Nicht du musst sie haben. Ich habe sie. Mit seinem Gott kann der David neben untergehen. Auch im Tod bleibt ihm Gott seine Höhe feste. Was für ein Privileg. Ich frage an dieser Stelle, was macht dich in deinem Leben stark? Was treibt dich letztlich? Was schützt dich? Was bewahrt dich? Ist es oder kann Gott deine Stärke sein? Ein zweites. Von Gott privilegiert sein heisst, von Gott in die Weite geführt zu werden. Und er führte mich heraus ins Weite. Vers 20 haben wir gelesen. Das ist für mich ein wunderbarer Vers. Gehört zu meinen Lieblingsversen in der Bibel. Er führte mich hinaus ins Weite. Es gibt im Leben kein grösseres Glück, als von Gott in das hineingeführt werden, wo Gott dich rausbringt, in die Weite. Hey, Gott ist ein Gott, der dich nicht in die Enge hineinbringt. Gott ist ein Gott, der dich in die Weite führen will. Gott ist ein Gott, der dein Leben zur Entfaltung bringen will. Ich habe mal in meinen Jugendjahren habe ich immer das Gefühl gehabt, Gott ist ein Gott von der Enge. Dann darfst du das nicht mehr machen, dann darfst du es auch nicht machen. Und das ist auch schlecht. Und das andere musst du machen, das musst du so und so machen. Sehr einengend. Dann habe ich gesagt, hey, den Gott kann ich nicht haben. Ich will können schnaufen. Bis ich eines Tages begriffen habe, nein, das ist ein Gott, der genau der ist, der dich aus der Sackgasse rausbringt. In die Weite. In die Freiheit. Wo du wieder kannst schnaufen. So ist Gott. Er will dein Leben zur Entfaltung bringen. Er will dein Leben in die Weite führen. Ich bin gerade im Moment dran, in einer Patchwork-Familie ein Problem zu lösen. Wobei, nein, das ist falsch gesagt, es ist nicht ein Problem, es sind sicher 10 Probleme. Gerade aufs Mal. Das ist alles so verfahren. Da sind alle am Leiden. Ich muss sagen, wenn eine Patchwork-Familie funktioniert, ist das ein riesiges Geschenk. Aber manchmal habe ich den Eindruck, man tut das idealisieren. Und sagt, hey, Patchwork, das ist so cool wie jede andere Familie. Aber wenn man mal drin hineinschaut, dann stellt man fest, was für ein Potenzial an Problemen da können die Gehäufte aufeinanderprallen. Wo dann merkst, hey, Kind total in einer Sackgasse. Total das Leben nicht mehr im Griff. Und bei den Eltern ist es genauso. Da gibt es noch andere Eltern. Es spielt alles rein. Und ich habe in einem Gespräch gesagt, wir sind da so mit in einem Prozess und gesagt, los, Gott ist genau darum in die Welt gekommen. In Jesus. Um die Gestrandeten, um die, die ihr Leben verkachelt haben, die, die auf dem Abstellgleis stehen, die, die sich nicht mehr bewegen können, die nicht mehr funktionieren können, genau wegen denen ist Jesus gekommen. Und er hat nur eins im Sinn, euch wieder in die Weite zu führen. Vertraut ihr dem Gott. Er will es machen. Das will er. So ist Gott. Er führte mich hinaus ins Weite. Schaut, ich muss da euch etwas erklären. Wenn Gott nicht mehr unsere Stärke kann sein, dann müssen wir uns selber darum bemühen, stark zu sein. Dann muss ich mich selber darum bemühen, dass ich irgendwo und irgendwie kann im Leben einen Halt finden kann. Wenn Gott der Halt nicht ist, dann muss ich irgendwo jemand anderes einen Halt finden. Wenn Gott nicht meine Stärke ist, dann muss ich selber darum bemüht sein, dass ich irgendwo jemand Sicherheit finde. Dann muss ich denen anspringen. Wenn ich in Gott auch keinen Retter habe, dann muss ich immer wieder selber versuchen, auch in den Problemen, mich selber zu retten. Das ist manchmal recht stressvoll. Und schaut, wenn Gott nicht meine Zuversicht ist, dann muss ich immer wieder selber irgendwo neu mit mir die Zuversicht suchen. Mir Vertrauen einreden. Dann muss ich es irgendwo neu mit selber den Trost holen, wenn Gott nicht mein Trost ist. Aber nicht nur der Trost, dann muss ich mich auch ständig schützen vor weiteren inneren Verletzungen. Wenn Gott nicht mein Schild ist, dann muss ich handeln. Ich kann das sonst nicht aushalten. Und wir müssen uns immer wieder selber darum bemühen, den Überblick, Kontrollen im Leben zu haben, in unseren Beziehungen. Und schaut, je mehr ich das versuche, das selber zu sein, was Gott mir möchte sein, nämlich die Stärke. Je mehr ich versuche, selber stark zu sein, je mehr manövriere ich mich mit meinem eigenen Leben in die Enge, in die Zwänge, in einen Druck, wo ich nicht mehr frei sein kann, wo ich nicht mehr letztlich schnaufen kann. Hey, das ist das Dilemma vom Menschen ohne Gott. Weil er in Gott seine Stärke nicht hat, muss er sich selber die Stärke sein und selber die Stärke suchen. Und das bringt ihn in die Enge. Das bringt ihn in die Bindung hinein. In einer Lebensenge habe ich irgendwann dann nur ein Problem gesehen. Und den Blick für die Chance und für den Ausweg gar nicht mehr gesehen. Eine Enge, wo wir dann nur noch das sehen, was uns alles fehlt. Und nicht mehr gesehen, was wir alles haben. In meinem eigenen Leben habe ich die Enge immer wieder erlebt. Auch als gläubiger Mensch. Aber nochmal, Gott ist so treu. Das ist meine Stärke. Treue von Gott. Er hat mich immer wieder auch rausgeführt in die Weite. Und ich bin so dankbar, dem Gott zu gehören. Wir haben einen wunderbaren Gott. Ein riesen Privileg. Ist Gott und kann Gott in deinem Leben deine Stärke sein? Fragst du dich jetzt vielleicht, ja, wie kann denn Gott in meinem Leben meine Stärke sein? Das bringt mich zum letzten Punkt. Höchst privilegiert sein heisst, in der Liebe für Gott zu leben. Das Leben in der Liebe von Gott, ich behaupte, das ist das grösste Privileg, das ein Mensch haben kann, von Gott geliebt zu sein. Aber nochmal zur Frage, wie komme ich denn dazu, dass Gott mich liebt? Wie ist der David dazugekommen? Hat er sich einfach ein bisschen mehr angestrengt, um Gott zu gefallen? Ein bisschen mehr Mühe gegeben? Versucht, ein bisschen anständiger zu sein? Ist ein bisschen mehr in Gottesdienst? Hat er vielleicht ein bisschen mehr die Bibel gelesen? Warum hat der David das erlebt, dass Gott ihn in die Weite geführt hat? Was hat er dafür gemacht? Hat er es verdient? Privilegien kann man sich nie verdienen, sonst sind es keine Privilegien mehr. Privilegien kann man nicht verdienen, sonst sind es keine Privilegien mehr. Die Antwort, warum Gott einem David zur Stärke geworden ist, warum Gott ihn in die Weide geführt hat, finden wir in Vers 20, zweiter Teil. Er befreite mich, weil er, Gott, Gefallen an mir hatte. Das ist die Antwort. Die Liebe von Gott ist nicht nur das höchste Privileg, sie ist auch der Schlüssel zu dem Privileg. Hey, Gott muss an uns, Gott muss an dir, Gott muss an mir Gefallen haben. Oder man kann es anders sagen, Gott muss dich und mich einfach gern haben. Und wie kann ich wissen, dass Gott mich einfach gern hat? Gott hat uns Menschen das gezeigt und bewiesen. Indem er, und das ist Liebe, Liebe sucht Nähe, Mensch geworden ist, zu uns Menschen gekommen ist, in Jesus, unter uns gelebt hat auf dieser Erde, unter uns gelebt hat, bei uns gelebt hat, mit uns gelebt hat, für uns gelebt hat. Das ganze Leben von Jesus zeigt uns, wie lieb Gott uns Menschen hat. Das ganze Leben. Bis in den Tod hinein. Von Jesus. Das heisst im 1. Johannes 3, Vers 16, was Liebe ist, haben wir an dem erkannt, was Jesus getan hat. Er hat sein Leben für uns hergegeben. Und Johannes 15, Vers 13 steht, niemand liebt seine Freunde mehr als der, der sein Leben für sie hergibt. Wo Jesus am Kreuz gestorben ist, er das Leben hergegeben hat, dann hat er es für dich hergegeben, für alle Menschen. Der erste Schritt, um mit der Liebe von Gott zu leben, fängt an in dem Moment, wo du die Tatsache, dass Gott dich gern hat, er hat es bewiesen, im Glauben einfach da nimmst. Das klingt so banal. Ich kann es fast nicht anders erklären. Indem du die Wahrheit für dich in Anspruch nimmst. Es gilt mir. Hey, Gott hat mich einfach gern, er hat es bewiesen. Indem du ihm sagst, danke Gott, danke Jesus, dass auch du an mir gefallen hast. Dass du mich einfach gern hast. Hey, du kannst es nicht machen, dass Gott dich gern hat. Ich sage es nochmal. Du kannst es nicht machen, dass Gott dich gern hat. Das kann niemand machen. Du kannst versuchen, heute ein schönes Leben zu führen, anständig zu leben. Und am Abend hast du vielleicht das Gefühl, ja, jetzt hat mich Gott gern, weil jetzt habe ich ein bisschen Mühe gegeben. Hey, du kannst es nicht machen, dass Gott dich gern hat. Das ist ein Privileg, das kannst du nicht machen. Das ist ein Geschenk. Dass er dich gern hat, das ist unverdient. Dass Gott dich gern hat, ist ein Geschenk. Ich möchte sogar mehr sagen, es ist eigentlich ein Wunder. Wir können es nicht fassen. Da verstummst du. Was sollst du da noch sagen? Da folgt der wichtige zweite Schritt, um mit der Liebe von Gott zu leben. Und der Schritt lautet, lebe jetzt als Geliebter von Gott. Lebe jetzt in dieser Tatsache hinein. In dieser Wahrheit. Hey, Gott hat mich gern. Es liegt ihm an mir. Wie kannst du als Geliebter von Gott leben, indem du die Liebe ihm zurück ist. Lieb Jesus, denn er hat dich zuerst geliebt. Und wie liebt man Jesus? Jesus liebt man durch Vertrauen. Such jetzt deinen Halt in deinem Leben nicht mehr irgendwo, sondern bei Jesus. Er ist der Herr, dein Fels. Hör auf, alles in deinem Leben absichern zu müssen. Überlade dich Jesus. Er ist deine Burg. Hey, er ist dir auch der Erretter. Leg ihm doch einfach alles an, was dich überfordert. Hey, auch all die Sorgen, die dich zudecken wollen. Er ist der Erretter. Gib ihm das ab. Das heisst Vertrauen. Und schau, versuche nicht länger, dir selber Zuversicht und Vertrauen einzureden. Gott will dein Hort sein. Er ist dir Geborgenheit. Er will dir Zuversicht. Und er will dein Tröster sein. Such den Trost nicht an einem anderen Ort, sondern bei Jesus. Und schau, du brauchst auch nicht mehr Wahrsager, um ein bisschen weiter vorauszuschauen. Du brauchst auch keinen Esoteriker mehr, der dein Leben schützt oder deine Wunden können verstecken, zumachen, zudecken. Gott ist dir dein Schild. Vertrau ihm jetzt. Er schützt dich. Und er stützt dich auch nicht mehr. Oder stützt dich auch nicht mehr in deinen Hoffnungen auf dich selber ab oder auf Menschen. Gott allein ist dir das Horn von deinem Heil. Und lass auch immer wieder los. Lass, du musst nicht über allem Kontrolle haben. Es lange, dass Gott deine Feste ist. Vertrau jetzt alleine Jesus. Vertraue ganz konkret in deiner Lebenssituation, in deinen Herausforderungen, in deinem Alltag. Gott liebe durch Vertrauen und, ich sage das nur noch, ich mache jetzt fertig, Gott liebe durch Vertrauen und Vertrauen tust du auch, indem du ihm für die Privilegien anfängst, Danke zu sagen. Wenn du morgen aufstehst und dich miserabel fühlst, dann gilt es, dass er treu ist. Und die Treue bringt dich durch den Tag durch, das langt. Ein Gebet, danke, dass du treu bist. Ich bin so dankbar, dass du mich nicht verlässt heute. Dankbarkeit, Vertrauen, so liebst Gott. Und Vertrauen durchs Bekennen, habe ich mir dann aufgeschrieben. Das ist der Testfall vom Glauben, wo ich da dazu stehe, zu dem Gott. Und das auch gegenüber meinen Kollegen kann sagen, hey, ich habe einen Gott in meinem Leben, der mir hilft. Und ich bezeuge ihm, wenn ich seine Hilfe auch erfahren habe. Und Gott liebe, vertrauen durch Loben und Ehren anbeten. Das Lied, die Lieder, die wir vorher gesungen haben, das hat mich irgendwo gerade wieder ein bisschen rausgeholt. Ich bin ein bisschen getaucht heute Morgen, schlecht geschlafen und dachte, ich fühle mich so leer, was soll ich jetzt euch da noch bringen? Und das Lob, der Blick zu Gott, ja, Gott ist grösser. Gott ist stärker. Und das Bekennen im Lied, hey, das haut dich wieder rauf. Danke vielmals für diese schönen Lieder. Ich will noch beten. Vater im Himmel, wir danken dir, dass wir dein Wort haben und wir in deinem Wort sehen können, wie du uns siehst. Und wir können sehen, wie gut du bist. Hast du es in der Geschichte bewiesen? Ein David zeugt davon und ein David ruft es uns zu, dass du ein Gott bist, auf den Verlass ist. Ein Gott ist, für den alles im Griff hat, der für alles zuständig ist. Du bist der Gott, der unser Leben kennt. Der Gott, der uns in die Weite möchte führen. Du kennst unsere Lebensenge. Du kennst unsere Sackgassen, wo wir vielleicht heute und jetzt drinstecken, wo wir irgendwo nicht aus und weiter wissen. Herr, und du bist der, der in die Situation hinein will treten. uns an deine Hand willst nehmen und uns rausführen willst in die Weite. Ich bin so froh, dass du der Gott bist. Und dass wir dich in deinem Sohn Jesus Christus kennenlernen als menschenfreundlicher Gott. Als der Gott, der uns aufhilft und uns nicht abmacht. Als der Gott, der uns auf den guten Weg mitnimmt. Du bist der gute Hirte, der für seine Schafe sorgt. Herr, du bist der, der uns auf grüne Auen, auf grüne Wiesen führt und zu frischem Wasser. Herr, mit dir können wir leben. Und ich bitte dich, Herr, dass wir die Privilegien ganz neu dürfen, nicht nur erkennen, sondern wieder ganz neu dürfen auch erleben, wie gut du zu uns bist. Und wie es nicht selbstverständlich ist, dass wir da leben dürfen und dass es uns so gut gehen darf. Hilf uns, unser Leben bewusster zu leben und auch aus dem Bewusstsein können, unser Leben verantwortungsvoll zu leben. Danke, dass du auch hier mit dieser Gemeinde den Weg gehst, dass du mit ihnen unterwegs bist und, ja, und sie auch weiterführst in deinen vorbereiteten Werken, die du gemacht hast. Danke vielmals. Amen. Ja gut, also ich höre jetzt auf. Ich möchte an dieser Stelle noch sagen, ja, das ist blöd, ich höre auf und rede weiter. Ich möchte einfach noch sagen, wenn jetzt jemand irgend da ist, wo merkt, hey, ich habe mich irgendwo in meinem Leben verrennt und ich komme irgendwo nicht für schon nicht hinter dich, heb doch den Mut und such das Gespräch. Wenn du zu mir Vertrauen hast, dann komm und sprich mich an oder andere da, wo du vielleicht auch näher kennst. Und sagst, hey, hast du mal kurz Zeit? Nur schon das Reden darüber kann vieles lösen. Und das zusammen Gott bringen, wie ich erlebe, Gott ist der Gott, der kraftvoll ist, der eingreift, der sich um unsere Nöte sich kümmert. So, dass du heim kannst gehen und darfst wissen, hey, jetzt ist etwas passiert. Also mach das fest. Gut.